Herzlich willkommen bei Arbeitswelt im Wandel. Die heutige Sendung befasst sich mit Equal Pay, Frauen klagen für gleiche Bezahlung. Dazu begrüße ich sehr herzlich meine Gäste hier im Studio, Edeltraud Waller aus Stuttgart, die den beschwerlichen Weg einer Klage gewagt hat, und im zweiten Teil die Rechtsanwältin Gisela Ludewig aus Berlin über ein Telefoninterview. Am Mikrofon begrüßt sie die verantwortliche Redakteurin Karin Bergs. Bei Arbeitswelt im Wandel habe ich schon oft über das Thema Equal Pay gesprochen. Zum einen wird bereits seit über 10 Jahren der Equal Pay Day thematisiert, als der Tag, ab dem Frauen endlich Geld verdienen für ihre Erwerbstätigkeit. Bis zu diesem Tag erbringen sie sozusagen unentgeltlich die gleiche Leistung wie ihre männlichen Kollegen. Eigentlich hätten wir schon über das AGG, das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz, einen Ansatz, um gleiche Bezahlung, wie die Männer sie bekommen, einzufordern, aber bisher hat dieses Gesetz keine nachhaltige Änderung bewirkt. Frauen bekommen in Deutschland unverändert zwischen 20-25% weniger Gehalt als ihre männlichen Kollegen. Philosophien, warum das so ist, gibt es viele, Änderungen keine. Das Thema langweilt fast schon, denn die Argumente sind immer dieselben. Und je länger Frauen darüber reden, desto mehr Strategien können Männer entwickeln, dass sich auch nie was ändern wird. In der Vergangenheit hat Frau dann immer gehört, Frauen, ihr seid selbst schuld, ihr verhandelt nicht richtig. Aha, kann man beim öffentlichen Dienst verhandeln? Oder ihr wählt die falschen Berufe, wissen wir. Was aber, wenn wir doch einen sogenannten männlichen Beruf wählen, zum Beispiel Schreinermeisterin? Und Frauen klagen ihre Rechte nicht ein. Aha, tun sie das wirklich nicht? Mit meinen heutigen Gästen werde ich diese Stereotype widerlegen. Es gibt Fälle in Deutschland, wo Frauen eine Klage führten, weil ihre männlichen Kollegen für dieselbe Arbeit wesentlich mehr Geld bekommen. Ein Fall ist durch die Frontal 21 Reporterin durch die Presse gegangen. Ein weiterer Fall ist weniger bekannt. Diesen Fall will ich heute vorstellen. Im Studio begrüße ich Edeltraud Waller. Sie arbeitet an der Universität Stuttgart und hat irgendwann erfahren, dass ein männlicher Kollege wesentlich mehr Geld für die gleiche Arbeit erhält und hat dagegen geklagt. Aber erstmal der Reihe nach. Was ist Ihr Beruf, Frau Waller? Was für ein Aufgabengebiet haben Sie da?
Ja, mein Beruf ist Schreinermeisterin. Ich betreue an der Universität Architekturstudenten, Studierende, und da hauptsächlich führen wir Maschinenkurse durch. Also das heißt, wir unterweisen die Studierenden im sicheren Umgang mit den Holzbearbeitungsmaschinen. Dann sind wir auch in Seminare eingebunden, zum Beispiel 1:1 Modelle erstellen. Was die Hauptaufgabe ist, das ist nicht jetzt das Korrektiv am Entwurf, sondern wie komme ich zu dem Entwurf hin? Also sozusagen die Rahmenbedingungen, Modellgröße, was für eine Materialauswahl, also ganz vielfältig, und mir macht dieser Beruf sehr viel Freude.
Nebenbei haben Sie aber auch noch Ämter in der Universität.
Ja, seit 2010 bin ich Beauftragte für Chancengleichheit. Das war sozusagen für mich eine Herausforderung, da ich einfach eine Frau bin, die sich gerne einbringt. Deswegen hatte ich mich da zur Wahl gestellt. Wieder ernannt wurde ich 2014 und habe auch da schon sehr viel bewegt.
Welche Qualifikation haben Sie?
Ja, wie gesagt, Schreinermeisterin bin ich. Ich habe den Ausbilderbefähigungsnachweis, das heißt, ich darf ausbilden. Das habe ich auch schon gemacht. Ich war mal selbstständig mit einer kleinen Schreinerei und Restauration. Und das ist eigentlich die Hauptqualifikation, die man für diese Aufgabe benötigt als Werkstattleiterin.
Und das war an der Stelle auch so gefordert?
Natürlich. So war die Stelle ausgeschrieben. Mit Meisterbrief, und das konnte ich vorweisen.
Das klingt nun in Stereotypen gedacht recht männlich. Sind Sie dort als eine Quotenfrau eingestellt worden?
Nee, das würde ich mal sagen, das war 1994 an der Universität, war das noch gar kein Thema. Die Quote, das ist erst, seit Frauen sich doch mehr bemühen um Gleichberechtigung, ist das eher, und seit es wirklich auffällig wehtut, dass wir Frauen benachteiligt sind, ist es eher ein Thema. Nein, das ist aufgrund meiner Qualifikation und Leistung, kann ich ja ganz stolz von mir behaupten.
Sie haben auch Kolleginnen, auch Männer, und irgendwann mal haben Sie erfahren, was ein Kollege von Ihnen verdient. Und dieser Kollege verdient wesentlich mehr als Sie. Wann war das? Und wie haben Sie das erfahren?
Also früher, ich muss ein bisschen ausholen in der Geschichte der Institute. Also es gibt mehrere Werkstätten. Es gibt zwei Holzwerkstätten, dann gibt es Metallwerkstätten und ein Fotolabor. Und wir waren Instituten zugeordnet. Und 2009 hatte dann die Fakultät beschlossen, dass wir eine Fakultätswerkstatt werden. Also sprich, eine Fusion hat stattgefunden. Und im Rahmen dieser Fusion gab es eine Arbeitssitzung. In dieser Arbeitssitzung lagen dann Tischvorlagen vor jedem Teilnehmenden. Und beim Durchblättern der Tischvorlage, das ist heute noch präsent wie gestern, war ich bass erstaunt. Der Kollege war zwei Gehaltsgruppen über mir. Zwei Gehaltsgruppen. Wow, das ist ein Schreibfehler. Das war ganz klar meine Idee, die erste Reaktion, das muss ein Schreibfehler sein. Das kann gar nicht sein. Er ist ja nicht mal Meister. Er ist von der Qualifikation her ein Geselle. So, Facharbeiter. Ja, und da kommt dann Frau schon ins Grübeln und sagt sich, oder frage ich doch mal lieber nach, ob das auch so stimmt. Tja, Chef, den ich gefragt habe, hat gesagt, oh, er weiß da auch nichts davon. Also wie gesagt, es gab ja diese Fusion. Beim weiteren Nachfragen, beim Dekan, war ich dann angelangt, unserer Fakultät. Der hat gesagt, oh, ja, der hat ja schon mal ein Buch geschrieben und außerdem, wenn ich jetzt noch den Personalrat mit ins Gespräch bringe, dann ist die Beredung gleich unterbrochen und hiermit beendet. Also mir wurden von Anfang an schon mal erstmal kräftig Holpersteine in den Weg gelegt. Was ich sehr enttäuschend fand, denn wir taten für wahr das Gleiche. Er hat Studenten betreut, ich habe Studierende betreut. Kein Unterschied.
Wir ahnen alle, dass Frau, wenn Frau sowas erfährt, recht wütend wird. Wie lange hat es denn gebraucht, bis sich die Wut in den Wunsch nach einer gerichtlichen Klage gewandelt hat?
Ja, da haben Sie völlig recht. Das aus dem
Schock. Kleine Schrecksekunde hat man da.
Ja, genau, die kleine Schrecksekunde, die war wohl da. Aber es war emotional echt eine Achterbahnfahrt. Also ich kann es nicht anders sagen. Es war Wut da, Enttäuschung, Selbstzweifel. Was habe ich falsch gemacht? Was kann der besser als ich? Es war so die ganze Palette von Gefühlen. Und irgendwann mal, da war ich, glaube ich, schon ziemlich ganz unten, nachdem ich auch mit Freundinnen gesprochen habe, da habe ich mir dann gedacht, ich muss mir echt Hilfe holen, anders geht's nicht. Und da ich in der Gewerkschaft organisiert bin, war es für mich selbstverständlich, erstmal zu den Gewerkschaftern zu gehen und da in der Rechtsabteilung mir Zuspruch zu holen.
Eine Beratung.
Genau, richtig.
Ja. Wir müssen ja prinzipiell, bevor wir vor Gericht gehen, immer alle außergerichtlichen Möglichkeiten ausschöpfen. Was haben Sie denn da neben Gesprächen unternommen?
Es gab natürlich erstmal den Antrag bei der Dienststelle, dies zu prüfen und mich doch bitte auch in die gleiche Entgeltgruppe zu bringen wie den Kollegen. Das wurde natürlich dann erstmal verneint und dann gab es erstmal eine außergerichtliche Anhörung im Beisein von beiden Rechtsvertretern, also sowohl Arbeitgeberseite als auch meine, die Klägerin. Und da war ebenso ein Mauern und ein, wir sehen das nicht ein. Und dann gab es nur noch die eine Möglichkeit zu klagen.
Also unsere Hörerinnen und Hörer ahnen, dass das alles vergeblich war. Das haben Sie jetzt auch schon gesagt. Es gab absolut keinen Erfolg, oder?
Nichts. Nee. Nichts. Ich stehe hier als zwar gestärktes Wesen, aber was die juristische Seite von meinem Verfahren angeht, habe ich auf ganzer Breite verloren.
Sie sind ja selbst die Beauftragte für Chancengleichheit an der Universität Stuttgart. Das klingt ja jetzt so, als wären Sie in dieser Funktion Ihre erste Anlaufstelle für Ihren eigenen Fall. Nun können Sie sich ja kaum selbst beraten. Wie sind Sie denn aus der Zwickmühle rausgekommen?
Gut, das könnte man meinen, dass Frau als Beauftragte für Chancengleichheit auch in Sachen Entgelt beraten darf. Das darf ich aber natürlich nicht. Das Gesetz hat eine ganz klare Vorgabe. Es geht hier um Beruf und Familie. Es geht um Chancengleichheit, richtig, um Karriere. Da haben Sie völlig recht.
Aber in den Beruf gehört nun mal die gleiche Bezahlung.
Ja, aber für Bezahlungen ist die Tarifabteilung bzw. der Personalrat zuständig. Der kann sich dafür stark machen. Das ist nicht meine explizite Aufgabe. Ich kann zwar trösten und Wege aufzeigen, und durch dieses Amt bin ich wirklich in erstaunlich viele Richtungen geschult worden. Ja, genau. Also es hat mich schon klüger und stärker gemacht. Aber letztendlich kann ich auf dem Weg gar nichts erreichen.
Also hilfreich für Ihr Problem ist dieses Amt nicht?
Nein, das ist es leider nicht.
In aller Regel erfährt Frau nur durch Zufall, dass ein männlicher Kollege für dieselbe Arbeit mehr Gehalt bekommt. Aber es kommt halt doch vor, dass Frau irgendwann mal die Gewissheit hat, ich werde im Vergleich mit männlichen Kollegen ungleich bezahlt. Nach einer kurzen oder vielleicht auch längeren Schrecksekunde, die jede und jeder sicherlich hat, folgt dann der Entschluss, ich gehe gerichtlich dagegen vor. Unsere Arbeitgeber generieren ja nette Funktionen wie beispielsweise eine Beauftragte für Chancengleichheit. Aber in diesem Fall war diese Stelle nicht besonders hilfreich, da sie sich nicht um Bezahlung kümmert. Also bleibt einem individuell nur der Weg vor Gericht. Was Edeltraud Waller vor Gericht erlebt hat, das hören wir nach der Pause.
LoRa München auf der 92.4. Kein Kommerz auf Megahertz.
Weiter geht's bei Arbeitswelt im Wandel mit der Sendung Equal Pay – Frauen klagen für gleiche Bezahlung. In meinen bisherigen Sendungen zum Thema Equal Pay habe ich immer nur berichten können, es gibt kaum Klagen für gleiche Bezahlung von Männern und Frauen. Nun, diesmal bin ich schon einen Schritt weiter. Es gibt bereits Klagen in Deutschland. Schon 2013 hat mein Interviewgast Edeltraud Waller von der Universität Stuttgart erfahren, dass ihr männlicher Kollege 1.200 Euro monatlich mehr verdient und sie hat sich entschieden, dies gerichtlich klären zu lassen. So eine Klage ist ja weitgehend Neuland, sowohl für Richter als auch für Anwälte. Für die Klägerin sowieso. Frau klagt ja nicht täglich. Wie haben Sie eine passende Rechtsanwältin oder einen Rechtsanwalt gefunden?
Ja, wie ich schon sagte, ich bin zu meiner Gewerkschaft Verdi gegangen und habe mich da beraten lassen über diesen Verdi-Rechtsschutz. Und mir wurde dann eben eine Anwältin empfohlen. Kenne ja auch niemand. Zu der hatte ich natürlich vollstes Vertrauen, ist klar.
Wollten Sie speziell eine Anwältin haben?
Ja, muss ich ehrlicherweise sagen, denn ich habe gedacht, diese Einfühlung, Frau, die eine diskriminierte Frau vertritt, fand ich irgendwie nachvollziehbarer. Also, wobei ich natürlich auch zum Zahnarzt gehe, so ist es nicht.
Was waren denn Ihre Ziele für diese Klage?
Ja, meine Ziele sind eigentlich ganz einfach. Ich wollte gleichen Lohn für gleiche Arbeit. Das steht ja auch überall geschrieben. Ja, es gibt Gesetze, die das so ausdrücken und ich wollte, dass endlich mal jemand das auch in die Tat umsetzt.
Das geht jetzt aber in beide Richtungen. Also auf der einen Seite könnten Sie mehr Geld für sich fordern, aber Sie könnten auch fordern, dass Ihr männlicher Kollege weniger Geld bekommt.
Nein, das würde eine Frau nie tun. Ich möchte mal behaupten, wir Frauen sind von Haus aus sehr soziale Wesen. Und warum nach unten schaufeln? Nein, im Gegenteil. Wir wollen uns das auch gönnen. Ja? Und der Kollege darf das herzlich gerne behalten. Ich würde ihm nie im Leben was wegnehmen wollen.
Naja, es ist auch denkbar, dass man sich in der Miete trifft. Also der eine wird angehoben, der andere wird, was üblicherweise dann immer so von den Arbeitgebern ausgehandelt wird.
Nein, auch das finde ich nicht fair. Denn es geht darum, die Tätigkeit zu bewerten. Und die Tätigkeit, die der Kollege ausgeübt hat, ist genau die gleiche, die ich ausübe. Folglich muss die auch gleich bezahlt werden. Da würde ich nicht irgendwie so eine Milchmädchenrechnung und irgend so einen Mischmasch machen, sondern das ist Fakt. Warum drumherum reden?
Jetzt wollen wir natürlich auch was über Ihren Prozess bzw. über Ihre Prozesse, es waren ja mehrere, erfahren. Wie verlief der Prozess? Bei welchem Gericht war der Prozess denn überhaupt angesiedelt? War das jetzt schon das Arbeitsgericht?
Natürlich, das sind Prozesse, die müssen beim Arbeitsgericht geführt werden, und zwar bei dem, an dem dieses Unternehmen ihren Sitz hat, also sprich Arbeitsgericht Stuttgart. Und wir waren alle sowas von felsenfest sicher, dass das Ding durchgeht wie geschmierte Semmeln. Ja, also ich meine, klarere Fakten gibt es nicht. Gleicher Tätigkeit ist gleicher Lohn. Aber das wurde uns nach der ersten Verhandlung schon mal klar, dass es so einfach nicht wird.
Schon mal wahrscheinlich nach dem Gütetermin.
Da schon Termin war schon klar, es wird auf den Kampf hinausgehen, also sprich auf den gerichtlichen Kampf. Und nach dem Arbeitsgerichtsverfahren folgte dann das Landesarbeitsgericht.
Die zweite Instanz.
Die zweite Instanz. Und die zweite Instanz hatte, und das war der Oberhammer, die hatte uns verboten, in Revision zu gehen. Woraufhin wir
mal eine Nichtzulassungsbeschwerde machen mussten.
Genau. woraufhin wir beim Bundesarbeitsgericht diese Nichtzulassungsbeschwerde eingereicht haben. Und jetzt wird es eigentlich immer peinlicher für unsere Justiz.
Darf ich mal vorher fragen, gerne. Wie lange hat es denn von der ersten bis zur zweiten Instanz gedauert? Also wie lange hat es gedauert, bis Sie Ihre Nichtzulassungsbeschwerde gemacht haben?
Also es war knapp ein Jahr.
Etwa ein Jahr, mhm. Okay.
Mhm. Knapp ein Jahr.
Und dann waren wir schon bei 2014.
Ja, ja, ja.
Wie hat denn Ihre Arbeitgeberin reagiert?
Ich würde sagen, very cool. Also ich bin ja im öffentlichen Dienst und das ist mein großes Glück wahrscheinlich gewesen. Also ich hatte keinerlei Nachteile, im Gegenteil, ich habe auch von Professoren Zuspruch erhalten und die haben gesagt, Frau Waller, wir finden das toll, dass Sie das machen.
Und das ist aber toll.
Ja, wobei ich mir gedacht habe, hallo, ihr hättet ja auch schon mal früher agieren können, ja, weil das wird ja nicht im stillen Kämmerlein ausgehandelt, sowas geht ja dann immer in den Fakultätsrat und da sitzen ganz viele Professorinnen und Professoren zusammen und die entscheiden dann Daumen hoch oder runter. Also naja.
Wer von der Arbeitgeberin war denn bei Gericht als Vertreter?
Wir haben eine Personalabteilung und die ist durchweg mit Juristinnen besetzt. Also es war die Chefin der Personalabteilung, die diesen juristische Kämpfe in allen Institutionen ausfechten muss. Also, und ich glaube, wir haben da gut zu tun.
Welche Argumente hatte denn die Arbeitgeberin?
Ja, das war das Interessante eigentlich bei diesem ersten Urteil und auch bei dem zweiten Urteil wurde festgestellt, ja, sie haben dieselbe Tätigkeit. Also das hat man ohne...
Die Bestätigung haben Sie bekommen?
Die Bestätigung habe ich bekommen, aber jetzt kommt der Hammer. Der Kollege hat früher ja mal höherwertige, ingenieursmäßige Tätigkeiten ausgeübt.
Früher?
Naja, an dem Institut, an dem er angestellt war. Das kann man so sehen, das muss man so nicht sehen. Es ist eine Interpretationssache. Und wenn Universität will, kann man immer was drauflegen. Wenn Universität nicht will, dann gehen wir halt vor Gericht. Und so war es ja in meinem Fall.
Ihr männlicher Kollege, eben der das höhere Gehalt bekommt, war der bei den Prozessen dabei?
Nein, ich weiß nicht, ob er sich nicht dafür interessiert hat, das ist jetzt eine Interpretation, nein. Also ich habe ihn auf jeden Fall nicht gesehen bei den Verhandlungen, er hat mir nur ein einziges Mal geschrieben und hatte eben diese Vorstellung, dass ich ihm was wegnehmen will, worauf ich ihm nicht geantwortet habe, weil wenn jemand so verbissen feststellt, ey, du bist böse und du willst mir was wegnehmen, dann ist der, glaube ich, auch schwer zu belehren.
Hat sich das Arbeitsverhältnis zu ihm verändert oder haben Sie so direkt mit ihm gar nichts zu tun?
Nein, wir haben nichts miteinander zu tun, dieweil der Herr ist mittlerweile in Rente.
Hatten Sie denn Unterstützung von Ihren, jetzt sagen wir mal, Kolleginnen, Freundinnen, Familie, Vorgesetzten?
Ja, also das war, muss ich ohne Umschweife sagen, das war eigentlich für mich der Rettungsring, in dieser ganzen Geschichte, denn sie stehen da, so David gegen Goliath, und sie denken, oh Mann, was habe ich jetzt da angerichtet, ja. Aber durch den Zuspruch von Freunden, auch Kollegen, Kolleginnen.
Also die privaten Netzwerke haben funktioniert.
Natürlich.
Ja, das ist ja, ganz,
also
ganz
da bin ich wirklich ein ganz glücklicher Mensch und ich danke allen meinen Freunden, die mich da bis heute noch begleiten und unterstützen und sagen, ja, das hast du richtig gemacht, das sollte eigentlich
jede
Frau
tun,
die in der Lage ist. Genau.
Nur jetzt wollen wir natürlich wissen, wie ging das jetzt mit dieser Nichtzulassungsbeschwerde weiter? Ja,
ohne Angaben von Gründen wurde die abgewiesen. Da staunt doch die Rechtsanwältin und auch die Klägerin. Dann haben wir gesagt, so schnell geben wir nicht auf, weil wir Frauen kämpfen. Und sind dann vor das Bundesverfassungsgericht gezogen.
Das ist jetzt aber schon nicht mehr das Arbeitsgericht.
Nein, das ist die höchste Instanz, weil das ist eigentlich, juristisch kann ich Ihnen das nicht erklären, es geht einfach nur darum, dass man mich hat nicht diese Mittel ausschöpfen lassen. Also eigentlich hätte das Bundesarbeitsgericht reagieren müssen. Und nachdem die gesagt haben, sorry, falscher Adressat oder die haben gar nichts gesagt, dann mussten wir uns einfach nochmal wehren. Also hätte das Bundesverfassungsgericht da nochmal die Tür aufmachen können. Wollten sie aber auch nicht. Ohne Angaben von Gründe abgewiesen.
Wir Hörerinnen ahnen die Wut, die Frau dann danach im Bauch hat. Gibt es denn heute noch weitere Möglichkeiten, die Sie verfolgen oder die Sie verfolgen könnten?
Ja, die Krönung war also vor Weihnachten, denn es gibt ja immer wieder diese Fristen, die eingehalten werden müssen, wenn eine Klage abgewiesen ist. Und dann hatte ich mit dem Rechtsanwalt...
Immer noch 2014 oder
schon? Nein, das war jetzt schon 2016.
2016, also schon. 2 Jahre später?
Natürlich. Mhm. Ich habe allein über fast 2 Jahre auf den Bescheid vom Bundesverfassungsgericht gewartet. Also die haben schon
sich
viel
gut Zeit
na, die haben, ich würde sagen, viel zu tun. Also ich drücke es mal positiv aus. Ich musste mich also entscheiden, noch ein letztes aufbäumen und dann sind alle rechts im Klaus geschöpft. So war die Aussage vom Rechtsanwalt. Mittlerweile hatte ich einen Rechtsanwalt, denn Klagen vor dem Bundesverfassungsgericht können nur bestimmte Hierarchien in der Rechtsanwaltslandschaft bedienen. Auf jeden Fall, ich habe wirklich lange überlegt, dieweil ich das Ganze dann auch aus eigener Tasche finanzieren musste. Und ich habe mich dann doch entschieden. Ich habe gedacht, wenn ich das nicht tue und ich habe dieses eine Türchen, Frauen...
Also Sie verfolgen das wirklich weiter?
Hatte. Ich kann einfach sagen, wir sind fertig. Anfang des Jahres, Februar war es, glaube ich, kam auch hier vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte ohne Angaben von Gründen. Da war so ein ganzer Strauß an Möglichkeiten, warum man sowas ablehnt. Und der Rechtsanwalt hat gemeint, dass wohl mir keine allzu großen Nachteile entstanden sind. Was sind schon 60.000 Euro? Peanuts, aber für mich und vor allen Dingen auch für meine Rente. Und das ist das, was ich auch sehr traurig finde, dass Frauen sehr oft, wenn sie dann doch schlechter bezahlt werden, einfach in der Rente das Nachsehen haben. Ich weiß heute schon, ich kann zum Sozialamt gehen.
Das waren jetzt alles recht frustrierende Erlebnisse. Können Sie uns aber auch was Positives erzählen?
Ja, hätte ich es nicht getan, würde ich hier nicht stehen. Und das andere ist wirklich, ich muss sagen, es hat mich gestärkt. Und ich muntere jede Frau auf, tut es. Denn das auszuhalten und sich zu fühlen, als wäre man kein vollwertiger Mensch, das ist einfach deprimierend. Nein, es ist wirklich ein Happy End. Ich kann sagen, ich bin dadurch wirklich gewachsen. Und ich darf für die Sache weiterkämpfen. Das ist ja noch viel schöner.
Und Sie stehen für alle Frauen als Vorbild da, dass man sowas auch durchziehen kann.
Danke, das ist ja schon ein Kompliment. Ja, es ist wohl so und man kann es tun. Also es ist nicht schlimmer, wie einmal zum Zahnarzt gehen und dann feststellen, es tut ja doch nicht weh, wenn er bohrt. Wirklich, ich würde es wieder tun. Das ist das Happy End meiner Geschichte, denn ich bin dadurch ja gestärkt und habe so viel Zuspruch gefunden und so viele wunderbare Menschen kennengelernt, die alle auf dem gleichen Weg sind. Tolle Frauen, auch Männer, die sagen, ja, das muss man machen. Es geht gar nicht anders. Vor 60 Jahren wurde das Gleichstellungsgesetz unterschrieben. 60 Jahre, der 3. Mai 1957. Da muss man sich schon fragen, 60 Jahre ist eine lange Zeit, aber die Historie im Rahmen der Evolution, wenn man sieht, wie bis 1977 mussten wir Frauen noch unsere Ehemänner fragen, darf ich arbeiten gehen? So gesehen bin ich voller Zuversicht, wir kriegen das hin.
Gesellschaftlicher Wandel braucht Zeit.
Richtig, genau. Es braucht Zeit, aber wir wollen trotzdem an der Sache bleiben und deswegen bin ich auch sehr dankbar, dass Sie mich eingeladen haben und ich freue mich über jedes Ohr, das es hört, dass es wirklich einen Weg gibt, um für Gleichberechtigung sich einzusetzen.
Eine Frau bekommt für dieselbe Arbeit deutlich weniger Geld als ein Mann. Das kann es doch gar nicht geben, meint Mann bzw. Frau. Doch bei der Universität Stuttgart hat die Werkstattleiterin Edeltraud Waller ihren Fall gerichtlich klären lassen und hat in allen Instanzen verloren. Beim Arbeitsgericht und beim Landesarbeitsgericht Stuttgart, das die Revision nicht zugelassen hat. Die dagegen gerichtete Nichtzulassungsbeschwerde hat das Bundesarbeitsgericht BAG zurückgewiesen. Wie 90% aller Nichtzulassungsbeschwerden. Danach ging der Fall an das Bundesverfassungsgericht, das ihn ohne Angaben von Gründen gar nicht erst zur Entscheidung angenommen hat. Und schließlich ist auch eine Beschwerde vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte erfolglos geblieben. Ein Gender Pay Gap von 20-25% wird damit durchaus nachvollziehbar. Nach der Pause erklärt uns die Rechtsanwältin Gisela Ludewig die juristischen Details des Urteils.
Werden Sie Mitglied im LoRa-Förderverein oder spenden Sie uns. Informationen und Beitrittsformulare gibt's unter www.lora924.de oder rufen Sie uns an unter der Telefonnummer 480 2851.
Herzlich willkommen zurück bei Arbeitswelt im Wandel, heute mit dem Thema Equal Pay – Frauen klagen für gleiche Bezahlung. Wir haben gerade von Edeltraud Waller aus Stuttgart gehört, dass sie eine Klage wegen Entgeltungleichheit in allen Instanzen verloren hat, beziehungsweise die Klagen wurden abgewiesen. Im Jahr 2016 ging folgender Fall durch die Presse. Die Klage der Frontal21-Journalistin gegen das ZDF wegen ungleicher Bezahlung von Männern und Frauen wurde abgewiesen. Im Weiteren spreche ich am Telefon mit der Fachanwältin für Arbeitsrecht Gisela Ludewig, die das Urteil des Arbeitsgerichts Berlin aus dem Verfahren der Frontal 21 Reporterin beim ZDF kennt. Was war der Hintergrund der Klage und wie verlief die Klage?
Die Reporterin hat beim Arbeitsgericht Berlin geltend gemacht, dass sie eine geringere Vergütung erhält als die Männer im ZDF für die gleiche Arbeit. Anfang Februar ist die Klage abgewiesen worden. Ich habe im Dezember 2016 von dem Fall erfahren, als der Rechtsanwalt der Reporterin in der Presse Äußerungen des vorsitzenden Richters aus der Verhandlung wiedergegeben hat, die mich sehr empörten. So soll dieser Richter geäußert haben, dass ein besseres Entgelt für männliche Kollegen mit deren besserem Verhandlungsgeschick und der weiblichen Fähigkeit, Kinder zu bekommen, begründet werden könne. Unglaublich. Ein solches Rechtsverständnis steht in eklatantem Widerspruch zum Gleichberechtigungsgebot der Geschlechter nach Artikel 3 Absatz 2 unseres Grundgesetzes. Danach darf die Gleichwertigkeit von Frauen und Männern trotz ihrer Verschiedenheit weder im politischen noch im rechtlichen, sozialen oder wirtschaftlichen Leben in Frage gestellt werden. So steht es in den Protokollen über die Debatte des Parlamentarischen Rats von 1949. Das gehört eigentlich zum Basiswissen eines jeden Richters und einer jeden Richterin.
Wir haben ja gerade von Edeltraud Waller gehört, wie ihr Fall teils verloren, teils abgewiesen wurde. Gibt es Analogien bei den beiden Fällen, also der Werkstattleiterin aus Stuttgart und der ZDF-Reporterin aus Berlin?
Ja, die gibt es leider. Das Arbeitsgericht Berlin hat so ein bisschen beim Landesarbeitsgericht Stuttgart, sag mal in Anführungszeichen, abgeschrieben.
Wirklich?
Ja, genauso wie das Landesarbeitsgericht in Stuttgart hat auch das Arbeitsgericht Berlin die Ansicht vertreten, dass eine Frau gleiches Entgelt nur dann verlangen könne, wenn ihre Benachteiligung oder die Bevorzugung des vergleichbaren Mannes oder der Männer aufgrund oder wegen des Geschlechts erfolge. Sie müssten also nachweisen, dass das Geschlecht den Arbeitgeber motiviert hat, gleiche Arbeit von Frauen und Männern ungleich zu bezahlen. Das lässt sich allerdings mit dem europarechtlichen Gebot, wonach gleiches Entgelt für Männer und Frauen bei gleicher oder gleichwertiger Arbeit in allen Mitgliedstaaten sichergestellt werden muss, nicht vereinbaren. Ein solches Motiv der Benachteiligung ist nicht Voraussetzung für den Anspruch auf gleiches Entgelt.
Warum sind diese Fälle in der Juristerei so bekannt?
Ich nehme an, weil es bisher kaum Klagen auf Entgeltgleichheit gegeben hat, obwohl die Rechtsgrundlagen hierfür seit mehr als 60 Jahren vorhanden sind. Der Fall der ZDF-Reporterin ging ja durch die Presse und der Fall der Werkstattleiterin ging durch die juristischen Fachzeitschriften. Es gibt einen sehr fundierten Aufsatz mit dem Titel »Setzt der Anspruch auf gleiches Entgelt den Nachweis einer Diskriminierung aufgrund des Geschlechts voraus?« von Herrn Dr. Thorsten von Röttgen. Der war bis vor kurzem Vorsitzender Richter am Verwaltungsgericht Frankfurt am Main und beschäftigt sich seit vielen Jahren schon mit Fragen der Gleichstellung. Er gibt unter anderem auch einen Kommentar zum Bundesgleichstellungsgesetz und den Gleichstellungsgesetzen der Länder heraus, die Gleichbehandlung von Frauen im öffentlichen Dienst fördern sollen. Und er kommt zu dem Ergebnis, dass die Frage nach dem Motiv, also ob die ungleiche Bezahlung wegen des Geschlechts erfolgt, gar nicht zu stellen ist, wenn feststeht, dass eine Frau und ein Mann die gleiche Arbeit ausüben, müssen sie gleich bezahlt werden.
Also jetzt nochmal langsam zur Wiederholung. Ein Frankfurter Richter verfasst einen Kommentar in einer juristischen Fachzeitschrift über einen Fall aus Baden-Württemberg. Also ein Mann analysiert eine Klage einer Frau aus einem anderen Bundesland. Das ist schon ungewöhnlich, oder?
Ja, das mit dem anderen Bundesland eigentlich nicht so. Organisatorisch sorgen zwar die Länder für die Rechtsprechung und ernennen auch die jeweiligen Richter. Aber wir haben ja die sogenannten Obergerichte, zum Beispiel das Bundesverwaltungsgericht, das Bundessozialgericht, das Bundesarbeitsgericht, die für die Einheitlichkeit der Rechtsprechung insgesamt im Bundesgebiet sorgen müssen. Daher ist es ganz normal, dass eine Juristin oder ein Jurist eine Entscheidung aus einem anderen Bundesland kommentiert. Und dass ein Mann sich zu einem Urteil äußert.
Das ist schon ungewöhnlich.
Dass ein Mann sich zu einem Urteil äußert, dem die Klage einer Frau zugrunde liegt, ist an sich nicht so ungewöhnlich, weil normalerweise spielt es ja für die Rechtsanwendung gar keine Rolle, welches Geschlecht klagt. Aber dass sich zum Thema Entgeltgleichheit ein Mann äußert, und zwar unvoreingenommen, das kommt noch nicht so häufig vor. Und es stimmt mich sehr zuversichtlich. Es gibt immer mehr Männer und auch Juristen, die erkennen, dass auch sie diese Benachteiligung etwas angeht. Sei es, dass sie sie mittelbar bei ihren Töchtern, Müttern oder Partnerinnen erleben, sei es, dass auch sie die ihnen bisher zugewiesenen Rollen nicht mehr so hinnehmen wollen, wonach der Mann doch der Ernährer der Familie sei.
Na, das ist aber sicher auch darauf zurückzuführen, dass eben sehr viel mehr über diese Themen gesprochen wird.
Mit Sicherheit. Keiner versteht, warum 60 Jahre lang sich in dem Bereich so gut wie gar nichts getan hat. Es gab in den 80er Jahren mal ein paar Klagen, da ging es aber vornehmlich um die Frage der Ungleichbehandlung bei Bewerbungen. Und dann gab es mal ein einziges Urteil Anfang der 80er Jahre vom Bundesarbeitsgericht zur Benachteiligung der Bilka-Frauen. Das war so eine Billiglinie von Hertie, die eine betriebliche Altersversorgung hatten. Und da wurden Teilzeitkräfte benachteiligt. Und in dieser Entscheidung ging es dann auch um Entgelt. Da hat das Bundesarbeitsgericht so schön rausgearbeitet, dass die Benachteiligung von Teilzeitkräften eine unmittelbare Benachteiligung von Frauen aufgrund des Geschlechts ist, weil die meisten Teilzeitbeschäftigten halt Frauen sind. Und Teilzeitbeschäftigung hat erstmal gar nichts mit Frauen zu tun. Theoretisch können Männer und Frauen Teilzeitbeschäftigt sein, sind es auch. Nur eben die Frauen zu 80-90%. Und von daher alles, was an die Teilzeitbeschäftigung anknüpft und sie benachteiligt, ist dann eine mittelbare Benachteiligung der Frauen aufgrund ihres Geschlechts.
Zurück zu dem Frankfurter Richter. Wie hat denn der Richter in seinem Kommentar argumentiert?
Der Aufsatz hat 7 Seiten nachzulesen in der Zeitschrift für Tarifrecht aus dem Jahr 2014. Und er hat zunächst herausgearbeitet, dass die Anspruchsgrundlage für gleiches Entgelt nicht im Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz, also im AGG, zu finden ist, sondern in Artikel 157 AEUV, furchtbare Abkürzung. Das bedeutet der Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union. Und das heißt so seit dem Vertrag von Maastricht 2009. Aber dieses Gebot steht auch schon im Vertrag zur Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft von 1957.
Das ist eine Weile her.
Ja, und Herr von Rötteken hat herausgearbeitet, dass es sich um das Gebot der positiven Entgeltgleichheit handelt. Das klingt jetzt furchtbar juristisch. Es bedeutet, dass wir es hier nicht mit einem Verbot zu tun haben. Also nicht mit einem Verbot der unterschiedlichen Bezahlung, sondern mit einem Gebot der gleichen Bezahlung. Nicht mit einem Verbot wie im Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz, das es verbietet, Menschen wegen bestimmter Merkmale, also Geschlecht, Alter, Behinderung, zu benachteiligen. Bei dem Entgeltgleichheitsgebot kommt es aber nicht darauf an, ob das Geschlecht das Motiv für die ungleiche Bezahlung ist, sondern nur darauf, das ergibt sich ganz klar aus dem Wortlaut, ob ein Mann und eine Frau die gleiche Arbeit ausüben.
Jetzt muss ich schon mal fragen, Universität klingt doch nach öffentlichem Dienst. Da wird doch alles bezahlt über Steuergelder. Verwundert es da nicht noch viel mehr, dass hier nicht nach Tarif gezahlt wird?
Ja, die Uni sagt, wir zahlen ja nach Tarif. Der Mann ist halt nur 2 Entgeltgruppen höher eingruppiert gewesen als die Werkstattleiterin.
Das ist billig, weil es ist doch immerhin vergleichbare Arbeit.
Ja, das ist richtig. Das war auch gar nicht im Streit, so wie ich das dem Urteil entnommen habe. Die haben, soweit ich das weiß, auch identische Arbeitsplatzbeschreibungen gehabt. Aber die Uni hat argumentiert, wir zahlen dem Mann ja nicht wegen seines Geschlechts mehr, sondern weil wir ihm das Gehalt nicht kürzen können.
Das ist auch billig, weil man kann ja der Frau das Gehalt anheben.
Ja, ich weiß nicht, warum die Richter, die beim Landesarbeitsgericht dann solche Sachen entscheiden, die auf diese Idee nicht gekommen sind.
Wurde denn bei den Fällen vor Gericht mit Diskriminierung argumentiert?
Das kann ich nicht so genau sagen, weil in den Urteilen die Argumente, die von der Klägerin und der Arbeitgeberseite vorgetragen werden, im sogenannten Tatbestand im Wesentlichen wiedergegeben werden. Und manchmal steht dann nicht das drin, was die Rechtsanwälte als wesentlich ansehen. Mhm. Und wenn man nicht die ganze Akte kennt, denkt man manchmal, oh, warum hat der Kollege oder die Kollegin denn nicht dieses oder jenes Argument vorgebracht? Aber das haben sie vielleicht. Und das Gericht hat es nur nicht in den Tatbestand aufgenommen. Das heißt, was die gesagt haben, weiß ich nicht. Aber die Gerichte jedenfalls, also das Landesarbeitsgericht Stuttgart und das Arbeitsgericht Berlin, haben mit Diskriminierung argumentiert. Und ich will jetzt das Wort Diskriminierung auch nicht auf die Goldwaage legen, aber sie haben es in fälschlicher Weise getan. Nach den Grundsätzen des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes, des AGG, als ob es um das Verbot der ungleichen Bezahlung ginge, sodass die Frau nachweisen muss, dass sie wegen des Geschlechts weniger kriegt und nicht mit dem richtigen Verständnis, das auch der Herr von Röttgen rausgearbeitet hat, dass es ein Gebot der Entgeltgleichheit gibt. Also allein die Tatsache, dass Frau, Mann gleiche bzw. gleichwertige Arbeit, wie in der Gleichung beim Rechnen, kommt dann der Strich drunter und dann muss da drunter stehen gleiches Entgelt. Und da ist kein Raum für irgendwelche Fragen. Ja, warum macht der Arbeitgeber das? Hat er dafür einen Grund, einen vernünftigen, einen sachlichen vielleicht? Ist es das Geschlecht? Ist es die Schuhgröße? Ja, also dafür ist kein Raum. Und das ist das Problem, dass die hier nicht an der richtigen Stelle aufgehört haben. Bei der Frage, ist es gleiche oder gleichwertige Arbeit? Sondern, dass in beiden Entscheidungen drin steht, naja, die Klägerin hat ja nicht deutlich gemacht, dass das wegen des Geschlechts erfolgt ist. Ich weiß auch gar nicht, wie man das machen soll. Außer es gibt einen Arbeitgeber, der heutzutage noch so naiv ist und das ausdrücklich sagt oder ausdrücklich irgendwo reinschreibt. Gibt es auch noch. Können wir gleich nochmal drauf kommen. Aber wie gesagt, also Diskriminierung, ja, damit haben die Gerichte argumentiert, aber in die falsche Richtung.
Jetzt argumentiere ich mal als Steuerzahlerin oder als GEZ-Zahlerin bzw. Rundfunksbeitragszahlerin, dass es doch nicht angehen kann, dass mit Hilfe meiner Steuergelder Fantasiegehälter gezahlt werden. Es wird ja auch immer argumentiert, Frauen verhandeln einfach schlechter. Was hat eine Gehaltsverhandlung im öffentlichen Dienst zu suchen? Mit öffentlichen Geldern hat doch etwas sorgfältiger umgegangen zu werden.
Ja, Gehaltsverhandlungen, das hat die Uni Stuttgart ja auch abgestritten. Die sagt ja, er ist korrekt eingruppiert. Und was die Behauptung angeht, dass Frauen bei Gehaltsverhandlungen schlechter verhandeln, da weiß ich gar nicht, ob das stimmt oder ob das ein Gerücht ist. Wenn ich mal überlege, wenn einer Frau 3.000 Euro angeboten werden und sie handelt ihr Gehalt hoch auf 4.000 Euro und einem Mann werden von vornherein 4.000 Euro angeboten und der handelt das hoch auf 5.000 Euro, wer hat denn dann besser verhandelt? Ja, aber selbst wenn das so wäre, dass Frauen über ihr eigenes Gehalt schlechter verhandeln, was soll denn das für eine Rolle spielen? Ich kenne keine Rechtsvorschrift, wo drin steht, Frauen und Männer erhalten bei gleicher Arbeit das Entgelt, das sie jeweils individuell aushandeln. Das Gegenteil steht in unseren Rechtsvorschriften. Gleiches Geld für gleiche Arbeit.
Die beiden Fälle, wo Frauen durch Zufall erfahren haben, dass ihre männlichen Kollegen wesentlich mehr Geld bekommen und die ihre Klagen vor Gericht verloren haben, erhitzen die Gemüter nicht nur unter Frauen. Auch in der Juristerei gibt es dazu kontroverse Auffassungen. Wie oder ob diese Fälle weitergehen, darüber spreche ich nach der Pause mit Gisela Ludewig.
Hier ist Lora München auf der 92.4.
Weiter geht's zum letzten Teil bei Arbeitswelt im Wandel mit der Sendung Equal Pay – Frauen klagen für gleiche Bezahlung. Mein Interviewgast am Telefon ist Gisela Ludewig, Fachanwältin für Arbeitsrecht aus Berlin. Wir haben gehört, dass es zwei bekannte Fälle gibt, bei denen Frauen gleiche Bezahlung wie Männer vor Gericht eingeklagt haben und beide haben verloren. Wie weit ist denn die Frontal 21-Reporterin mit ihrem Klageweg?
Sie hat inzwischen Berufung eingelegt. Das heißt, nun muss das Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg entscheiden.
Wie war denn im Arbeitsgericht die Argumentation des Richters? Ist es bekannt?
Ja, das sind viele Seiten. Bei der Reporterin ist es ein bisschen komplizierter als bei der Werkstattleiterin, die ja die schriftliche Arbeitsbeschreibung hatte wie ihr Kollege. Die Reporterin ist beim ZDF als freie Mitarbeiterin im zweiten Kreis beschäftigt. Daneben gibt es freie Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im dritten Kreis und festangestellte Redakteurinnen und Redakteure. Zwar gilt das Entgeltgleichheitsgebot nicht nur für Festangestellte, sondern nach der europarechtlichen Regelung auch für freie Mitarbeiter, die von ihrem Arbeitgeber nur in Anführungszeichen wirtschaftlich abhängig sind, während im deutschen Arbeitsrecht die sogenannte persönliche Abhängigkeit dazukommen muss, also weitgehende Weisungsbefugnis des Arbeitgebers hinsichtlich zum Beispiel Arbeitsort und Arbeitszeit. Aber für unterschiedliche Arbeitnehmergruppen dürfen grundsätzlich unterschiedliche Entgeltregelungen getroffen werden, solange sie nicht mittelbar ein Geschlecht benachteiligen, so wie bei der Teilzeitbeschäftigung. Tatsächlich gibt es ja auch unterschiedliche Tarifverträge für feste und freie Mitarbeiter, nicht nur beim ZDF, obwohl sie die gleiche oder eine gleichwertige Arbeit ausüben. Nur wenn sich in der Gruppe der Festangestellten überwiegend Männer und in der Gruppe der freien Mitarbeiterinnen überwiegend Frauen befinden und die Tarifverträge für freie Mitarbeiter eine schlechtere Bezahlung vorsehen, wäre dies ein Verstoß gegen das Entgeltgleichheitsgebot.
In der Presse stand, dass der festangestellte Reporter netto mehr bekommt als die freie Reporterin brutto. Das sind aber gigantische Unterschiede. Für mich als gelegentliche Fernseherin sind es doch eindeutig zwei gleiche Tätigkeiten. Beide liefern einen Beitrag von 10 Minuten für dasselbe Sendeformat ab. Und dieser Beitrag wird ausgestrahlt. Also jeweils 10 Minuten Sendezeit ist das Werk, das die Arbeitgeberin bezahlt. Zählen, messen, wiegen. Dieser Fall ist leicht in der Bewertung. 10 Minuten sind 10 Minuten. Wie bekommt der Richter da die Kurve, dass das unterschiedlich ist? Oder dass ein Beitrag besser ist als der andere? Und wie will man bewerten, was ist besser?
Das hat bei der Entscheidung keine Rolle gespielt. Da ging es nicht um die Qualität der Arbeit, sondern um die Art der Arbeit. Und es hat auch gar nicht, deswegen kann ich das im Urteil gar nicht so genau entnehmen, die Rolle gespielt, ob das nun gleiche oder gleichwertige Arbeit ist, sondern abgewiesen worden ist die Klage beim Arbeitsgericht mit der Argumentation, ja, selbst wenn es gleiche Arbeit ist und sie wird unterschiedlich bezahlt, die Klägerin hätte nicht nachgewiesen, dass das wegen des Geschlechts ist. Das ist der Kernpunkt der ganzen Geschichte. Und was die Brutto- und die Nettobeträge betrifft, vergleichen kann man immer nur Bruttobeträge. Das ist das, was der Arbeitgeber für die Arbeit zahlt, und wie hoch dann die Lohnsteuer ist, hängt ja von den individuellen Lebensumständen des Einzelnen ab.
Setzt eigentlich Presserummel die Richter auch etwas unter Druck oder interessiert es die Richter überhaupt nicht?
Das ist schwer zu sagen. Jeder Mensch reagiert ja anders. Aber ich finde es ganz wichtig, dass Richter und Richterinnen nicht unter Druck gesetzt werden dürfen. Denn ich halte die Unabhängigkeit von Richterinnen und Richtern für ein ganz hohes Gut und für ungemein wichtig, auch wenn mir ein Urteil manch gefällt.
Ein großes Manko ist ja, dass Frauen bisher kaum geklagt haben, um gleiches Geld zu verdienen wie Männer. Nun gibt es ja ein neues Gesetz, das Entgelttransparenzgesetz. Wird dieses Gesetz was ändern? Werden dadurch Klagen einfacher?
Ja, die Klagen werden leider überhaupt nicht einfacher. Das Gesetz ist eine absolute Katastrophe, denn es verspricht etwas, was es in keiner Weise einlöst. So gibt es nach wie vor kein Verbandsklagerecht, was es Frauen leichter machen würde, sondern sie müssen weiterhin jede Einzelne persönlich vor Gericht ziehen. Der Auskunftsanspruch, der ja für Transparenz sorgen soll, gilt erstens nur für Betriebe und Dienststellen ab 200 Beschäftigte und auch nur dann, wenn mindestens 6 Beschäftigte des jeweils anderen Geschlechts eine vergleichbare Tätigkeit ausüben. Bei der Werkstattleiterin gab es zum Beispiel nur einen Mann mit vergleichbarer Tätigkeit. Der hätte da schon mal gar nichts genutzt, wenn sie nicht zufällig von seinem höheren Entgelt erfahren hätte. Und dann, jetzt muss ich mal vorlesen, ist die Auskunft als auf Vollzeitäquivalente hochgerechneter statistischer Median des durchschnittlichen monatlichen Bruttoentgelts anzugeben. Fragen Sie mich bitte nicht noch, was das ist. Ich habe es schon oft gehört. Ich kann es immer noch nicht richtig wiedergeben. Es verzerrt jedenfalls das Bild und macht es undeutlicher, als wenn man nur den Durchschnitt sich angucken würde. Und der statistische Median, das reicht vor keinem Arbeitsgericht.
Sie sind ja Fachanwältin für Arbeitsrecht. Was können Sie unseren Hörerinnen raten? Soll Frau sich auf so einen Prozess einlassen oder ist unsere Gesellschaft einfach noch nicht reif, dass Frauen dieselbe Bezahlung fordern dürfen wie Männer und auch bekommen?
Frauen bleibt gar nichts anderes übrig, als zu klagen. Auf ihre Rechte dürfen sie doch auf gar keinen Fall verzichten. Sie sollten verstärkt in die Gewerkschaften gehen und dann den gewerkschaftlichen Rechtsschutz in Anspruch nehmen oder zumindest eine Rechtsschutzversicherung abschließen. Und dann müssen Sie sich die moralische Unterstützung suchen bei Kolleginnen und Kollegen in der Gewerkschaft, im privaten Umfeld. Dazu hat Frau Waller ja eigentlich schon alles gesagt. Ich kann nur noch anfügen, wer klagt, kann verlieren. Wer nicht klagt, hat schon verloren.
Zum Abschluss wollen wir noch was Positives hören. Was können Sie uns denn da erzählen?
Ach, es gibt ja auch den einen oder anderen Fall, der positiv ausgegangen ist. So 2014 bei Birkenstock, das ging ja auch damals durch die Presse, da haben Frauen für wirklich die gleiche Arbeit einen geringeren Stundenlohn erhalten als die Männer. Die Firma hat damals argumentiert, ja wieso, das war doch bekannt im Betrieb, deswegen könnte es ja keine Diskriminierung sein. Und denen hat das Landesarbeitsgericht Mainz die Nachzahlung der Differenz für bis zu 4 Jahre zugesprochen, weil es eine 3-jährige Verjährungsfrist gibt. Und aufgrund des Entschädigungsanspruchs aus dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz eine Entschädigung von jeweils 6.000 Euro wegen der Benachteiligung aufgrund des Geschlechts. Das hat uns alle, die sich mit dem Thema beschäftigen, sehr gefreut.
Gleicher Lohn für gleiche Arbeit scheint in Deutschland immer noch eine Utopie. Zumindest sind 2 Fälle bekannt, wo Frauen geklagt haben, weil ihre männlichen Kollegen für dieselbe Arbeit mehr Geld bekommen. Beide Frauen haben ihre Klagen vor Gericht verloren oder die Klage wurde abgewiesen. Auch das neue Entgelttransparenzgesetz wird daran nichts ändern, denn es ist ja eben kein Entgeltgleichheitsgesetz. Damit sind wir am Ende mit der Sendung Equal Pay – Frauen klagen für gleiche Bezahlung. Vielen Dank für Ihr Interesse und vielen Dank auch an meine Interviewgäste Edeltraud Waller und Gisela Ludewig. Am Mikrofon verabschiedet sich Karin Bergs, die für die Sendung verantwortlich war.